Wer derzeit traurig ist ob der komplizierten Weltenlage, sollte sich vielleicht eher nicht Fußballspiele des ersten FC Nürnbergs anschauen, aber er könnte Uli Dickmeier auf Instagram folgen. Hallo Uli Dickmeier.
Servus.
Du machst seit 22. März kämpfst du an gegen die Corona-Depression auf Instagram und veröffentlichst beinahe jeden Tag dein Album des Tages.
So ist es.
Wie lang dürfte denn diese Pandemie noch gehen, bis du
Bin
die Einlaufmusik des ersten FC Nürnbergs auflegen müsstest, vorstellen müsstest?
Es kann noch ein bisschen weitergehen. Ich bin gut ausgestattet in die Richtung. Also, ich will es mal überschlagen, aber ich glaube, so 3 Jahre, glaube ich, kriegen wir noch hin.
Das
Locker.
wollen wir dann vielleicht doch nicht bei aller Liebe. Was ist das aktuelle Album des Tages? Ist es heute schon
Nee,
veröffentlicht
ich mache
oder?
das eigentlich immer abends, und gestern war ich wirklich, glaube ich, das erste Mal so richtig, wo ich es nicht geschafft habe, weil ich wie ein Hundewelpen haben seit kurzem und ich mich um den Hund kümmern musste und der dann irgendwann geschlafen hat und ich mich nicht mehr getraut habe, Licht zu machen. Und nachdem der Hund dann um 3 Uhr nachts mich aufgeweckt hat, war ich dann auch nicht mehr fähig, noch eine Platte aufzulegen. Also insofern habe ich gestern ein bisschen geschlammt, heute wird nachgeholt.
Willst du es
Heute.
unseren Hörern exklusiv verraten, was heute
Was
Abend
heute
dann?
abkommt? Ich
Ja.
glaube, heute ist mir der Sinn nach Messis da.
Okay. Das soll dann so sein. Ist ja auch der Sinn nach Fußball?
Immer.
Immer. Okay, das
Also
ist sehr
das Problem
gut.
ist ja, ich wurde ja neben der Familie natürlich meiner beiden Lebensinhalte beraubt die letzten Wochen. Das eine ist auf Konzerte gehen und Fußballspiele anschauen. Und jetzt ging ja gerade beides nicht mehr. Die Konzertsehnsucht bekämpfe ich mit meinen Schallplatten jeden Tag. Das war ja der Sinn hinter dieser Aktion. Und Fußball darf ich ja wieder seit vergangenem Wochenende, Gott sei Dank oder auch nicht Gott sei Dank, wieder
Und
schauen.
die Familie hat es ja sehr gut ausgeglichen, ne? Das muss man dazu sagen, Uli.
Natürlich.
Ja, okay. Ihr hört KADEP, den Therapie-Podcast von nordbayern.de. Der hat wie immer einen Sponsoren. Und zwar wird er präsentiert von Tushu, der Website-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Mit Tushu könnt ihr euch auf die schnelle und professionelle Umsetzung eures Online-Auftritts verlassen. Preiswert aus der Region, für die Region, mehr dazu auf tushu.de. Den Link gibt es auf der KADEP-Seite von nordbayern.de. Jetzt hören wir ein bisschen Musik, die es wahrscheinlich nicht unbedingt und zwingend auf die Playlist von Uli Dickmeier schaffen würde. Und dann geht's weiter. Mein Name ist Fadi Kiblavi und wir haben noch einen dritten Gast, den wir schon haben kichern hören im Hintergrund, und vorstellen werden wir ihn nach dem kleinen Jingle. Bis gleich.
KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de.
Florian Zenger ist uns mal wieder zugeschaltet. Hallo Florian.
Servus.
Normalerweise haben wir diese kleine Rubrik in diesem Podcast, klein, aber fein, dass du die Spiele des ersten FC Nürnbergs mit einem Fremdwort beschreibst. Würde dir die passende Musik zum derzeitigen Clubauftritt einfallen, oder sollten wir sowas dann doch lieber dem Uli überlassen und wir reden über Taktiken?
Es gibt, das ist ganz, ganz obskur, es gibt einen Einstieg von Conor Oberst in seiner Band Bright Eyes. Der steigt in das Lied At the Bottom of Everything, steigt er mit 40 Sekunden Monolog ein, wo er erzählt, man säße in einem Flugzeug und das würde sich jetzt so langsam nach unten begeben und auf den Meeresboden abstürzen.
Okay, es wird dramatisch. Uli, hast du die Platte in deiner Sammlung?
Natürlich, Bright Eyes, sehr gut. Hätte ich dem Flo gar
Okay.
nicht zugetraut. Bin begeistert.
Ich bin vollkommen überfordert, aber gut, das ist Popkultur, und Fußball sind Dinge, die mich überfordern. Es geht dem Abgrund entgegen, ein Eindruck, der sich bei euch verstärkt hat nach den ersten beiden Spielen nach der Corona-Pause.
Ja, also bei mir schon. Wir waren ja, hatten ja die Ehre, beide gemeinsam diese Geisterspielpremiere im Max-Morlock-Stadion beiwohnen zu dürfen. Und ich hatte dann, wir haben uns noch unsere Witze drüber gemacht, phasenweise schon irgendwie den Impuls, mir die Nasen-Mundschutzmaske ein bisschen höher zu ziehen über die Augen, dass man das Elend nicht mehr anschauen muss. ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert vielleicht, aber es war schon, fand ich trotzdem wieder sehr ernüchternd. Auch wenn man es sich danach versucht hat, ein bisschen schön zu reden, aber ich habe ganz, ganz große Zweigen. Hatte ich schon nach dem Hamburg-Spiel, also St. Pauli-Spiel, und die sind nicht weniger geworden am vergangenen Wochenende. Jetzt hat man noch Glück gehabt, dass die Konkurrenz auch nicht so richtig aus den Startlöchern gekommen ist. Karlsruhe, Wien auch nur unentschieden gespielt hat, sonst wären wir ja schon richtig unten drin. Und ich glaube, spätestens wenn es das der Fall ist, dann kommen da gewisse psychische Elemente noch mit zum Tragen und dann wird es ganz blöd.
Schenk uns ein bisschen Optimismus, Flo.
Ja, was heißt, ein bisschen Optimismus kann man schon, wenn man sich man müsste sich halt gewisse Phasen rausgreifen, in denen es ganz gut läuft oder wo man sagt, ja, wenn halt die Chancenverwertung, aber ich weiß nicht, ob das wirklich für Optimismus taugt, weil das ist ja jetzt doch was sich massiv durchgezogen hat bisher, dass halt die guten und sehr guten Chancen nicht genutzt worden sind, weil sie wären ja da gewesen, aber sie sind halt dann einfach nicht genutzt worden. Und dass es dann eines Eigentors bedarf, ist halt dann doch irgendwie auch bezeichnend, weil das letzte Tor aus dem Spiel raus vom Club, das war das im Heimspiel gegen Darmstadt, das war Dovedan. Und seitdem gab es eins nach der Ecke und dann drei Spiele ohne eigenes Tor.
Patrick Arras war das, ne, gegen Kreuz.
Genau.
Jens Kettler, wir nehmen am Montag auf, wie immer, und ich habe gerade die virtuelle Pressekonferenz mit Jens Keller besucht und er hat sich auch ein bisschen an Optimismus versucht und hat gesagt, manchmal fällt einer rein, von dem man gar nicht weiß, warum, und dann ist der Knoten geplatzt. Ist das ein Zeichen dafür, dass die Aufgabe nahe ist beim Club, wenn der Trainer schon sowas beschwören muss?
Ja, vor allem finde ich, wir haben es gerade angesprochen, Patrick Erras, Karlsruhe, da ist ihnen ja einer reingefallen, beziehungsweise ins gegnerische Tor. Ne? Das war jetzt auch nicht ein Produkt großer spielerischer Überlegenheit. Da ist ihnen ja eins reingefallen und der Knoten.
Du meinst, das Ding ist schon durch mit dem geplatzten Knoten?
Nein, das war es schon. Aber das war jetzt auch nicht der erhoffte Effekt. Danach kam Hannover 0-3. Da hat man ein bisschen Glück in Anführungszeichen gehabt, dass diese Spieler ein bisschen dann in den Hintergrund getreten ist aufgrund bekannter Vorfälle und dann natürlich Corona, da hat man eigentlich nicht mehr so wirklich viel drüber geredet. Jetzt St. Pauli, Aue, also der Knoten ist noch nicht geplatzt und ich glaube, man ist jetzt in der Phase der Saison, wo es jetzt einfach nicht mehr darum geht, ob man jetzt phasenweise gut spielt und sich Chancen rausspielt und die halt nicht nützt. Das kann man so nach 7-8 Spieltagen sagen, wo man sagt, das wird sich noch irgendwie alles finden und einspielen. Inzwischen geht es nur noch um Ergebnisse. Und wenn du keine Tore schießt und trotzdem immer für ein Gegentor gut bist, dann reicht es halt einfach am Schluss nicht. Und das ist meine große Sorge.
An diese Phasen haben sich aber alle sehr geklammert am Freitag nach dem Spiel gegen Aue. So die Einschätzung des eigenen Tuns klang bei allen allerdings bei allen einigermaßen wohlwollend. Ist es komplett falsch? Also so die Kritik in den Medien war etwas härter. Beim Club selbst hat man sich eigentlich ganz okay gesehen. Wo ist die Wahrheit, Florian?
die Wahrheit, ich glaube, das liegt so ein bisschen dran, dass, wenn man sich so anguckt, was sich ja verändert hat jetzt seit der Pause, also es sind ja so ein paar Metriken, wo man sieht, da ist ein Unterschied. Also der Club, die Formationslinie, also die erste Angriffslinie ist wesentlich weiter vorne. Das lag jetzt auch ein bisschen an den Gegnern, aber man presst früher, man presst auch intensiver. Und ich glaube, sie ziehen sich daran so ein bisschen hoch, dass die Vorgaben halt umgesetzt sind und dass sie das gut gemacht haben. Und das andere, was man halt sagen kann, ja, sie sind für ein Gegentor gut, aber insgesamt ist es jetzt schon so, dass die Zahl der guten Chancen wird schon eher weniger. Das Problem ist nur, die Chancen, die man zulässt, sind extrem gut. Also das sind halt Dinger, die in der Regel oder zu 40-50%, wenn man mit Expected Goals arbeitet, also das sind sehr gute Chancen, reingehen. Und das ist halt auch ein Problem, wenn du wenige, aber dafür gute Chancen zulässt, dann ist es halt auch, dann hilft es halt auch nicht, dass du sonst gut wegverteidigst, wenn die Chancen dann zu gut sind.
Dazu habe ich auch noch ein Jens Keller-Zitat aus der PK von gerade, wenn ich es noch richtig zusammenbekomme. Das Problem ist nicht die Stabilität, also die Defensive hat er gesagt, sondern das Problem ist, dass wir in den entscheidenden Szenen nicht konsequent sind. War das wirklich so eine großartige Chance, die Aue da am Freitagabend hatte. Also es am Ende natürlich war es, möchte ich den Expected Goals relativ hoch einschätzen. Aber in der Entstehung schien mir dieses Tor relativ einfach zu verteidigen, oder Uli?
Das hat ja Jens Keller auch mehrmals dann nochmal betont, dass es wirklich einfach zu verteidigen war. Es war so eine Fehlerkette. Und es war schon auch erschreckend, wie einfach man gegen den Club ein Tor erzielen kann. Das war jetzt nicht irgendwie die hohe Fußballkunst, das war ganz pragmatisch. Über links durchgespielt, Fehlpass abgefangen, Flanke und in der Mitte steht Nazarov vollkommen frei. Das war jetzt irgendwie schon sehr, sehr ernüchternd, wie einfach man den Club dann in so einer Situation ausspielen kann. Und es war ja auch schon, Auer hat ja noch eine Chance gehabt nach dem Konter, wo auch schon das Tor fallen kann. Dann letztlich reicht es halt, wenn man dem Gegner 2, 3 solche Chancen anbietet und eine davon geht rein, ja, dann war es das halt eben. Und wenn man selber seine Chancen nicht nutzt, ich habe auch ein bisschen ein Problem mit diesen guten Phasen, weil es ist ja nicht so, dass der Club Woche für Woche eigentlich super spielt und halt immer irgendwie nur ein bisschen Pech hat. Wir haben, wie gesagt, das Hannover-Spiel vorher gehabt, das überhaupt nicht gut war. Ne? Also der Club ist auch so eine Wundertüte. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, naja, die spielen jetzt wirklich konstant und haben das im Griff und man kann jetzt davon ausgehen, dass das nächste Spiel auch wieder gut wird und dann geht auch mal der Ball rein. Man muss ja mit allem rechnen. Also das ist ja zwischen ganz ordentlich und desolat ist ja alles drin beim Club.
Man muss mit allem rechnen. Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung des ersten FC Nürnberg. Das könnte sich die Marketingabteilung mal überlegen, ja, wenn es eine gibt, dann, dass sie das übernehmen. Genau. Also ja, ist jetzt unter, machen wir es mal ganz grundsätzlich, der Abstiegskampf ist sehr bedrohlich. Was ist denn unter Jens Keller besser geworden beim ersten FC Nürnberg, Flo? Im Vergleich zu Damir Kanadi und dessen unglücklichen Wirken.
Ja, das ist, du hast jetzt genau das Adjektiv verwendet, das bei Kanadi eigentlich sehr treffend ist. Da war halt auch viel Unglückliches dabei. Und also es ist, man kann sicherlich so gewisse Punkte, kann man schon rausgreifen. Also man kann sagen, es wird ein bisschen anders gespielt, es wird ein bisschen aggressiver gepresst, es wird auch, ja, so die Passgenauigkeit in die Tiefe ist schon auch ein bisschen höher, es ist nicht mehr nur blindes nach vorne geschlagen, es kommt jetzt gerade in den letzten Wochen schon auch ab und zu mal wieder was an, das ist alles noch nicht, wie auch beim Club nicht hohe Fußballkunst, aber das ist schon so ein bisschen besser. An sich muss ich sagen, naja, man sieht es ja auch an den Ergebnissen und an der Tabelle, so viel anders ist es eigentlich auch gar nicht. Ich meine, die Spieler sind halt auch die gleichen. Also das ist ja jetzt nicht so, dass da viel geändert worden ist, jenseits von Mavropanos, der mir durchaus ein Upgrade ist.
Sind es dann die falschen Spieler, Uli?
Ja, ich finde es erschreckend, um da mal einzuhaken, dass ich bei vielen Spielern das Gefühl habe, die werden immer schlechter. Also ist jetzt ein bisschen plakativ formuliert, aber Johannes Geis war zum Beispiel zu Beginn der Saison ja durchaus ein Leistungsträger, hat wichtige Tore erzielt, wo man jeder gesagt, ja, guter Transfer. Jetzt am Wochenende, das war Altherrenfußball. Also das ist alles so behäbig, so träge, keine Distanz, keine Präzision bei den Distanzschüssen. Also ich finde, und das ist auch ein Robin Hack.
Und du kennst dich, das muss man noch kurz einbinden, mit Altherrenfußball kennst du dich sehr gut aus.
Ich kenne mich sehr gut aus.
Du erkennst ihn, wenn er dir unterkommt. Ja, okay.
Ich darf das sagen. Nein, auch ein Robin Hack, der sicherlich nachvollziehbar in dem Alter, dass man Leistungsschwankungen drin hat, dass man nicht jetzt eine ganze Saison diese Form konservieren kann, aber auch da ist er eindeutig zu erkennen. Ich glaube, seit 8 Spielen kein Tor mehr. Also die Spieler, die am Anfang der Saison noch ein bisschen das Schiff am über Wasser gehalten haben. Da geht es ja auch gerade überall dahin. Außer Mavropanos, wie du angesprochen hast, der mit Sicherheit eine Verstärkung da hinten drin ist. Aber ich sehe jetzt bei keinem Spieler, dass sich da irgendwie die Leistungskurve nach oben entwickelt. Und das macht eigentlich auch Sorgen.
Ich wollte gerade sagen, Flo, kannst du dem widersprechen?
Fabian Nürnberger noch mit dazu, die das sehr ordentlich machen, aber mit ihrem Alter natürlich jetzt auch noch, Fabian Nürnberger auch noch überfordert ist, jetzt irgendwie dem Spiel Struktur zu geben. Also das ist noch kein Timmy Simmons,
reizvoll zu sagen. Genau, also
jetzt wird es hässlich.
Nee, aber genau, Handwerker und Nürnberger hätte ich jetzt da auch rausgenommen, also die jenseits von Mavropanos, wo ich auch gesagt hätte, die, das sieht man, das ist relativ konstant und ich meine, die sind ja auch noch relativ jung, also von daher, das ist da aber eben genau bei den Führungsspielern oder bei den Spielern, wo du dir auch gedacht hast, also man kann ja auch anfangen, wenn man mal Nikola Dovedan anschaut, der ja in Heidenheim wirklich Bombenfußballer war und davon erkennt man halt jetzt zum Beispiel eigentlich mehr oder weniger gar nichts. Der fällt dann eigentlich nur durch Dribblings vorm eigenen Strafraum auf.
Und verliert.
Die er verliert. Ja, also und von daher, das ist schon richtig. Also das gerade so, und da bezeichnen das gerade dann die zwei doch sehr jungen mit Nürnberger und Handwerker diejenigen sind, die es noch am ehesten als Konstanz aufbieten können.
Von denen kannst du aber nicht erwarten, dass sie die Mannschaft führen. Also die machen ihren Job ordentlich, aber halt auch nicht mehr, was man auch nicht erwarten kann von ihnen. Aber wie du sagst, die Führungsspiele, die jetzt gefordert werden, jetzt fällt ein Markreiter, fällt wieder aus. Das sind ja auch so Puzzleteile, wo man einfach merkt, dass das ganze Konstrukt wackelt einfach gerade. Also an allen Ecken und Enden. Vorne, ob du jetzt Srelak spielen lässt, ob du Frei spielen lässt oder vielleicht Ishak, es ist alles eine Soße. Also da kommt nicht viel rüber momentan.
Woran liegt das? Ist das dann dieses psychische Ding, was immer eine sehr schwammige Erklärung ist? Ich gebe es zu, aber dass eben alle merken, wir sind hier eigentlich in die Saison gestartet, wollten aufsteigen, auch wenn das keiner so gesagt hat, aber natürlich wollten sie aufsteigen. Und dann merkst du, ein Widerstand, das funktioniert nicht. Und dann denken alle nach und landen in der Niedergeschlagenheit und finden da nicht mehr raus. Oder ist das eine zu hobbypsychologische Erklärung?
Also ich glaube schon, dass es keine Mannschaft ist, die für einen Abstiegskampf gemacht ist. Da sind Spieler gekommen, die auf jeden Fall andere Ambitionen hatten. Wenn wir Dovidan zum Beispiel genannt haben, der hat ja, als er gekommen ist im Sommer, klar gesagt, bin ich jetzt von Heidenheim nach Nürnberg gekommen, um hier um Platz 8 zu spielen. Momentan wäre man froh, wenn man um Platz 8 spielen würde. Also das sind ganz andere Ambitionen gewesen. Ich glaube, dass da natürlich auch die Enttäuschung dann auch groß ist. Er ist mit sich selber sicher auch unzufrieden. Und ich sage auch nicht, dass irgendein Spieler dabei ist, der jetzt sich hängen lässt und nicht alles gibt. Aber ich glaube, so die paar Prozent fehlen halt beim einen oder anderen vielleicht doch. Und Robin Hack, der auch wahrscheinlich jetzt an seine Zukunft denkt, vielleicht nach Hoffenheim zurückgeht, vielleicht auch mehr mit sich selbst beschäftigt ist, also mit der gesamten Situation. Ich glaube schon, dass da die Psyche momentan eine ganz große Rolle spielt bei dem Ganzen, weil es sind ja trotzdem viele gute Fußballer in dieser Mannschaft, das darf man nicht vergessen. Wie du sagst, Dovidan hat ja in Heidenheim zum Beispiel bewiesen, dass er kicken kann, aber es kommt halt momentan nichts rüber.
Gibt es tatsächlich, Flo, dass es Mannschaften gibt, die nicht für den Abstiegskampf, die nicht im Abstiegskampf funktionieren können? Ich bin mir da immer nicht so sicher. Also das läuft ja dann immer auf dieses, die können nicht treten, kratzen, beißen raus. Also
Jens Keller müsste doch genau mit so einer Mannschaft eigentlich Erfahrung haben, weil das hat er doch letztes Jahr in Ingolstadt eigentlich auch gehabt. Da war doch auch eine Mannschaft, die anders gibt. Also ich glaube schon, dass es Unterschiede gibt in dem, wie du Mannschaften baust. Also wenn du auch jetzt, was weiß ich, wenn du guckst, Jan Regensburg oder Aue oder so, wenn du einfach guckst, wie viele Zweikämpfe die führen, so statistisch. Also Regensburg ist die Mannschaft mit den meisten Zweikämpfen überhaupt und Aue und so weiter. Also es gibt so einen Typus, die halt einfach sich viel reinhauen und das gibt's dann, sind dann auch die Spieler für da. Das ist das eine und zum anderen ist es schon auch so eine Spielanlage. Du siehst halt auch, gewisse Mannschaften sagen halt, ja, mir ist das wurscht, ob ich einen Ball habe oder nicht und die haben dann auch die Spieler dafür und der Club hat jetzt insgesamt über die Saison gesehen eigentlich gar nicht so viel Ballbesitz, hat aber ja eigentlich schon eher Spieler, die mehr mit dem Ball anfangen könnten. Mhm. Also ich glaube schon, dass es da einen Unterschied gibt. Also du brauchst schon teilweise andere Spieler. Andererseits denke ich schon auch, dass manchmal das psychologische Element die reden nicht miteinander, die sind nicht laut oder sonst irgendwas. Ja. Das ist mir, glaube ich, schon, das ist mir zu übertrieben und ein bisschen sehr so Fußballerklärung aus den 80ern.
Nichts gegen die 80er, bitte. War mal große Zeit als Fußballer.
Ja, schwierig. Also wir haben eine Mannschaft, die nicht für oben geschaffen ist und nicht für unten geschaffen mit Blick auf den ersten FC Nürnberg. Das ist ja dann eine ganz, ganz seltsame Konstellation.
Was mir gerade auffällt oder was ich das Gefühl habe, was mir fehlt, der Club ist ja vor 2 Jahren auch nicht aufgestiegen, weil er so einen sensationellen Fußball gespielt hat, sondern weil der Trainer so sensationell war und weil es trotzdem auch eine Mannschaft war. Und das fehlt mir momentan ein bisschen, auch wenn der Flo gerade sagt, das ist vielleicht so ein bisschen Küchenpsychologie, die sind nicht laut genug. Aber man hat das jetzt bei diesem Geisterspiel, fand ich, hat man das schon ganz gut gemerkt. Also Aue war definitiv irgendwie präsenter. Also auch von der gegenseitigen Motivation, von der Ansprache, von der Lautstärke auf dem Platz, das war irgendwie, hat es anders gewirkt. Ich sehe beim Club momentan keinen, der da mehr voranmarschiert. Ich meine, Behrens versucht es, aber ist jetzt auch nicht der Typ Lautsprecher. Ich sehe da keine Anführer mehr. Das ist alles so, das plätschert so dahin, das ist alles so ruhig. Ich glaube, Mavropanos war der Einzige, der mal irgendwie einen Schrei rausgelassen hat, nachdem ihm ein Pass misslungen ist, wo man gemerkt hat, okay, der ärgert sich jetzt auch mal und lässt es auch raus. Aber ansonsten ist es vom Charakter her schon eine sehr, sehr introvertierte Mannschaft, möchte ich jetzt mal sagen.
Ja, das muss man aber vielleicht auch dazu sagen, dass man einfach auch von den Führungsstilen her natürlich
einfach natürlich so, einige.
Ja, und man hat auch, glaube ich, so im Kopf so ein bisschen, bei, wenn man an Fußball denkt, eine gewisse Art von Führung im Kopf, eben so diese Effenberg, ich bin ganz laut und hau auf die Kacke. Aber man kann ja anders führen, auch jenseits vom Fußball. Also von daher, weil klar, man hat eine Erwartung, das ist richtig, aber ich weiß nicht, ob die immer das ist, was eine Mannschaft braucht. Und ich weiß auch nicht, ob jetzt genau in der Mannschaft, wie du sagst, also der Eindruck von außen für mich ist auch, das ist eher eine introvertierte, eine ruhige Mannschaft. Aber ob da, wenn jetzt jemand, der da stehen würde und auf die Kacke hauen würde, auf dem Platz, ob der nicht eher dann ausgelacht würde von den anderen und sagen, ja, was führt er sich da auf?
Aber was mir eher fehlt, glaube ich, ist so dieses funktionierende Kollektiv innerhalb der Mannschaft, was du halt vor 2 Jahren hattest, mit einer Achse, mit einem Leibold noch, mit einem Möwald, Behrens in einer guten Form, die das untereinander auch geregelt haben, die das Ganze im Griff hatten. Also man hatte das Gefühl, da ist so eine Achse vorhanden, die auch mal auf dem Platz selber reagiert, wenn es nötig ist und mal eine Richtung angibt. Und das fehlt mir ein bisschen so, dieses gemeinschaftliche Konstrukt, muss man so zu nennen.
Aber diese Aufstiegsmannschaft war natürlich auch eine eher ruhige Mannschaft. Also das ist...
Deswegen meine ich ja, es geht ja gar nicht um die Lautstärke. Es geht einfach so, wie der Florich gesagt, man kann auch führen, ohne laut zu sein. Und da hat man das Gefühl, da gibt es so eine Führungscrew. Das muss ja gar nicht viel mit dem Alter zu tun haben. Leibold oder Möwald waren auch keine alten Spieler. Aber die waren in dieser Hierarchie trotzdem gewisse Größen, waren da eingebunden. Und das fehlt mir in der Mannschaft irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass da ganz viele Einzelkämpfer rumlaufen, aber der große Team-Spirit, um es mal so zu nennen, der fehlt mir ein bisschen.
Ist es dann aber das Problem der Führungsspieler oder derer, die zu führen wären in dieser Saison? Also gibt es da vielleicht zu viele, die dann nicht hören, wenn einer mal, um Flohs Formulierung zu nehmen, die gewohnt intellektuell daherkommt, auf die Kacke haut. Also hört dann Nicola Dove dann zu?
Ich glaube, dass nicht jeder zuhört. Ja, glaube ich schon.
Nicht jeder. So hätte ich es formulieren sollen. Alle werden ein bisschen schlechter, Flo. Wir haben dich sehr spontan eingeladen in diesen Podcast. Kann man das in Zahlen auch belegen? Also hättest du da, wenn du dich länger auf unser Gespräch als 17 Minuten hättest vorbereiten können, hättest du da Zahlen gefunden, die...
Dass die insgesamt schlechter werden.
Ja,
oder dass man das jetzt an einzelnen Spielern festmachen könnte.
Ja, dass bei jedem Spieler sozusagen die Passquote zum vom mittelmäßigen Beginn der Saison bis jetzt immer noch ein bisschen schlechter wurde.
Oder? Passquote weiß ich nicht,
ob man. Ja, das war jetzt, mein Laienbeispiel halt wieder. Ja. Du hast da abgefahrenere
Formulierungen. Ich habe abgefahrenere Formulierungen, ja. Also, man kann natürlich auf so, es gibt ja nicht nur Expected Goals, es gibt ja auch Expected Assists und so Zeug. Also, da kann man bei Geis schon sehen, zum Beispiel, dass der am Anfang der Saison, das habe ich jetzt schnell aufgemacht, der hat am Anfang der Saison einfach eigentlich schon Werte, die ordentlich sind. Also da gibt es einen ganzen Schwung von Spielen in Folge, wo er bei den Expected Assists, so, das, also da alles so um 0,3 oder so ist da schon guter Wert. Da hat er eine ganze Reihe von Spielen, wo er in die Nähe dieses Wertes oder drüber hinauskommt und jetzt hinten raus... ja, da ist es dann deutlich weniger geworden. Also seit der Winterpause hat er noch 2 Spiele, wo er irgendwie ein bisschen was hat. Das war das Spiel gegen Hannover und das in Karlsruhe und das war es dann auch. Und die letzten 2 Spiele hat er einen Expected Assists Wert von 0 zum Beispiel. Also, also Expected Assist halt einfach die Erwartung, wie sehr ein Pass zu einem Tor führt. Der ist automatisch niedriger, relativ niedrig. Und aber also da merkt das da merkt man es jetzt schon, weil ich denke, man kann es an manchen anderen Sachen schon auch feststellen, wenn man sich die Mannschaft so generell anguckt, dass man halt sieht, ja, so der große Zug, also die Zahl der Schüsse, die aufs Tor kommen, ist immer relativ gering. Also jetzt die letzten Male in Hamburg waren es 5 Schüsse, die aufs Tor gekommen sind. Gegen Aue waren es 3, gegen Hannover waren es auch 3, gegen den KSC 4, gegen Darmstadt 2. Also das ist alles nicht so wahnsinnig viel. Also man schießt halt vielleicht sogar relativ oft. Also in Karlsruhe hat man zum Beispiel 17 Mal aufs Tor geschossen, aber halt nur 4-mal wirklich, also 17 Mal in Richtung Tor und nur 4-mal kam das Ding auch wirklich auf den Kasten. Das sieht man schon, dass das so eine Entwicklung ist, dass die Quote eher runtergeht, die da aufs Tor kommt. Also das war schon mal besser und ist jetzt wieder schlechter. Also da ist die Genauigkeit so ein bisschen abhanden gekommen. Ansonsten müsste ich mich etwas mehr damit auseinandersetzen.
Das war ausführlich genug. Du sagst, die Genauigkeit ist abhanden gekommen, die Gefährlichkeit auch. So ein Trigger, der auf Twitter bei dir immer ganz gut funktioniert, wenn ich das in den letzten Tagen mitbekommen habe, ist Marvin Duksch. hat der Club einfach die falschen Angreifer auch? Also es hört sich ja eigentlich ganz gut an. Michael Frey, Adam Schellack und Michael Ishak. Aber Tore schießt dann doch eher Hanno Behrens.
Ja, das ist es halt. Ne? Behrens und Geis sind, glaube ich, die mit den meisten Toren. Und Hack.
Ja, genau. Ja. Also ist da auch falsch eingekauft worden, Uli? Meine Lieblingsdiskussion.
Ich gebe da immer gerne die Antwort drauf, dass man danach immer schlauer ist und da hätte man dann im Sommer schon sagen müssen, das haut nicht hin, das weiß keiner. Ja. Frey hat ja gut angefangen, muss man sagen. Also er war ja am Anfang, waren ja alle begeistert, wie er sich reinhaut, wie er die Bälle festmacht, wie er seinen Körper einsetzt. Hat auch ein paar schöne Tore, nicht allzu viele, aber ein paar schöne Tore geschossen. Wobei man natürlich schon als Frey kam, wenn man sich ein bisschen informiert hat, hat eigentlich der gesagt, naja, der große Torjäger ist es nicht. Ne? Und dann hat man Ishak, der ständig wieder, geht er weg, geht er nicht weg. Der hat jetzt, ich habe vorhin mal nachgeschaut, in den letzten 2,5 Jahren, glaube ich, 6 Tore geschossen. Ne? 4 in der Bundesliga und 2 noch in der zweiten Liga, nach seiner Verletzung gar nichts mehr. Also das ist schon eine Bilanz, wo man sagen muss, ob man dann da drauf vertrauen kann. Und Frellag war lange verletzt, Kreuzbandriss, da weiß man auch nie, wie lange solche Spieler brauchen. Er war jetzt vorher auch nicht unbedingt der Überstürmer. Also auf der Position ist man vielleicht schon ein bisschen leichtsinnig in die Saison gegangen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, nachher ist man immer schlauer. Man hat ja auch noch andere Optionen. Man hat sich von einem Dovedan sicherlich mehr Tore erhofft.
Schleusener gibt es auch noch.
Schleusener gibt es, den vergessen wir ganz. Ja, an Kerk, der ja auch schon mal...
Low Camper.
Also man hat ja offensiv durchaus noch Alternativen, theoretisch. Aber so richtig gerissen hat halt keiner.
Wer sollte denn am Dienstag in Regensburg... Also ich gehe davon aus, dass das in Regensburg spielen. Ich gehe davon aus, dass Adam Srelak wieder beginnt. Und Jens Keller dann irgendwann mal Michael Ishak einwechseln muss, auch wenn es gegen seine Grundsätze ist, offenbar, weil den hat er noch keine Minute spielen lassen. Wird es mal wieder Zeit für Ishak, Flo? Oder sagst du mit Blick auf die Zahlen, die der Uli gerade runtergebetet hat, ja, muss nicht. Dann lieber Streusener.
Ich sag's ganz ehrlich, ich bin... Wenn man sich das auch anguckt, wenn man bei Ishak mal diese eine im Basketball, würde man sagen, Hotstreak rausrechnet, also die Phase, wo er wirklich in der Aufstiegssaison bis zu seiner Verletzung getroffen hat wie am Fließband, dann sind es relativ, relativ schwache Werte. Also da kommt er, da hat er kaum getroffen, kommt auch kaum vors Tor, ist auch sonst war er immer relativ wenig eingebunden. Also hat er ja viel davon gelebt, dass er einfach gut stand oder mal auf den Ball draufgelaufen ist und damit davongelaufen ist. So im 1 gegen 1 kommt er auch nicht durch. Also ich sehe halt keinen großen Vorteil gegenüber Adam Srelak mit dem Unterschied, dass Adam Srelak auf jeden Fall nächste Saison noch zumindest bei Klassenerhalt noch da ist und Michael Ishak ja schon gesagt hat, dass er weg ist. Also das sind ja auch so Überlegungen, die man mit reinrechnen muss. Ich weiß nicht, ob man nicht an der Stelle im Zentrum nicht sogar irgendwie mal mit Schleusener arbeiten sollte, weil der ja bisher immer über außen gekommen ist und er eigentlich auch eher Zentrumsspieler ist. Also Dovedan ist ja auch eher ein Zentrumsspieler, das ist ja das Nächste. Also es sind ja viele Leute, die auf außen spielen, die eigentlich so in ihrer bisherigen Karriere eher zentral gespielt haben.
Also eine falsche Aufstellung. Jetzt mal, mit einem Kollegen heute gesprochen, dessen Namen ich nicht nennen will, aber der ist davon überzeugt, dass wenn der Club das Spiel in Regensburg verliert, dass dann eine zweite Trainerdiskussion in dieser Saison unausweichlich ist. Schließt ihr euch dem an?
Puh. Wer soll denn das bezahlen?
Ja, ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, weil das dann, glaube ich, der Schritt würde dann den Sportvorstand zu sehr beschädigen. Also das ist der Grund, warum ich es mir nicht... Also ich habe A, nicht den Eindruck, dass Jens Keller viel falsch macht, in meiner laienhaften Sicht, und B, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sich Robert Palikutscher traut, ein zweites Mal in der Saison den Trainer zu wechseln.
Ich kann es mir auch schwer vorstellen. Also ich bin auch der Meinung, man kann jetzt Jens Keller gar nicht so viel vorwerfen. Er hat das Personal, das er hat. Er ist als Trainer ein Typ, das wusste man auch. Er ist jetzt nicht der große Motivator nach außen oder wirkt auch immer ein bisschen so, als wenn man ihn mal in den Arm nehmen müsste und ein bisschen trösten. Was verständlich ist.
Mach doch mal, wenn du den Eindruck hast, dann.
Dafür ist immer zu muskulös.
Okay. Abstand halten.
Eben. Außerdem. In Zeit geht's gar nicht.
Nein, aber ich meine, man wusste mit Jens Keller, was eine Art Trainer man kriegt. Wenn man sich ein bisschen umgehört hat, so in der Szene, als er verpflichtet wurde, haben auch ganz viele, die ihn kennen, die mit ihm zusammengespielt haben oder ihn als Trainer schaden gesagt, genau der richtige, guter Mann. Also ich glaube, dass es sicherlich kein schlechter Trainer ist. Ob man in der jetzigen Situation vielleicht einen bräuchte, der nochmal ein bisschen Feuer macht oder da ein bisschen Freude vermittelt auch, weiß ich nicht. Da sind wir dann auch wieder in der Küchenpsychologie. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil ganz ehrlich, wenn sich Palikutscher eingesteht, dass er den zweiten Trainer in dieser Saison, also aufs falsche Pferd gesetzt hat, entlassen muss, dann muss er eigentlich mitgehen. Und dann ist wieder die Frage, wer soll denn da beim Clubhaus entscheiden? Da haben wir wieder unser Strukturproblem. Wer soll denn dann einen neuen Sportvorstand holen? Wer soll den neuen Trainer holen? In ein paar Wochen ist die Saison rum, so Gott will. Also sehe ich ja aus organisatorischen Gründen schwierig.
Es gibt da diesen Aufsichtsrat, der könnte ja vielleicht mal auf die Suche gehen. Aber Flo, du könntest jetzt mit zwei, drei Sätzen die Trainerdiskussion befeuern oder glaubst du auch eher nicht dran?
Also ich glaube, man muss es auf unterschiedlichen Ebenen sehen. Ich glaube, eine Diskussion wird dann tatsächlich anfangen. Also es wird tatsächlich von, ob jetzt medial oder auch unter den Fans, es wird dann losgehen. Die Frage ist der noch, also weil dann steht man auf jeden Fall mindestens auf Platz 15, wahrscheinlich eher sogar auf Platz 16. Also von daher, das kommt dann auf jeden Fall. Und ob es dann intern auch die Prozesse losgehen, da bin ich dann eher bei euch, weil ich auch sage, weil in dem Moment, wo du das anfängst als Sportvorstand, kannst du eigentlich gleich selber dich entlassen. Aber ansonsten, glaube ich, kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass die Diskussion dann härter wird, weil man halt auch, es kommt halt auch noch dazu, man spielt dann in Regensburg und das ist natürlich jetzt auch eher Gegner, wo man als FCN dahin fährt und sich denkt, ja, was ist denn das? Die muss man wegklatschen. Die waren vor ein paar Jahren noch in der Regionalliga. Die haben noch gegen unsere Zweite damals gespielt. Was soll denn das?
Mir fehlt auch ein bisschen, ehrlich gesagt, die Fantasie, welcher Trainer dann der Richtige wäre in der jetzigen Situation. Also ist auch klar, dass man dann nicht mehr wieder...
Neuro oder natürlich was? Ja. Wie wenig Fantasie kann man haben?
Sind wir wieder in den 80er Jahren, oder?
Ja. Ja.
Es ist auch klar, dass man jetzt hier wieder Marek Mintal hinstellen braucht oder so eine interne Lösung oder irgendein Experiment. Das ist dann mit Sicherheit das Falsche. Ich weiß aber auch nicht, welcher Trainer sich das dann antun würde, von dem man sich dann auch einen gewissen Impuls erhoffen kann. Also, puh, wäre echt, möchte ich dann auch nicht entscheiden müssen.
Also weiter so.
Augen, Masken auf und durch, also, und hoffen, dass es irgendwie gut geht.
Meine Hoffnung ist ja tatsächlich, dass es unter anderem deshalb gut geht, weil kein Publikum in den Stadien ist. Das habe ich heute auch in der Pressekonferenz gefragt. Das sieht Jens Keller nicht so wie ich. Aber kann das nicht auch eine Rolle spielen, dass wenn du zum Beispiel gegen Aue 0-1 hinten liegst und dann dieses laute Schweigen der Fans oder die Beschimpfungen nicht hörst, dass das eher förderlich ist, wenn du da im leeren Stadion spielst und den Abstiegskampf angehst, gerade aus Sicht des ersten FC Nürnberg, der ja gar nicht in diese Situation geraten wollte und wo dann natürlich die Unzufriedenheit über den Abstiegskampf größer ist als zum Beispiel in Wiesbaden, wo es aber, glaube ich, eh kein Publikum gibt. Aber so, also ihr versteht, was ich meine. Ja. Ist es Quatsch?
Kannst du nicht
sagen, wenn keiner antwortet.
Kannst du auch in die andere Richtung gehen. Ne? Also
beide schweigen.
Das Publikum einfach auch dazu gebracht, dass du gegen Aue in Führung gehst. Das
ja, da habe ich. Also, ja.
Kannst du ja immer so und so interpretieren. Das ist Kristallkugel. Also, also ich glaube, dass für den 1. FC Nürnberg es eher ein Nachteil ist. Wie du sagst, Wien, Wiesbaden, ob da jetzt jemand da ist oder nicht. Macht keinen Unterschied, das wäre zu wenig respektlos. Aber
so sind wir hier. Klotter beschimpft immer Aue Sandhausen, jetzt haben wir Wiesbaden noch mit.
Heißt die noch Rita Arena, heißt die noch so? Du hast doch da mal ein sehr schönes Essay, ich kann mich erinnern, in deinem ja,
Ast. Warte, Mensch, schau, jetzt ist das Band zu Ende, jetzt müssen wir da
legendär. 40 Zahlen über Wasserfilter.
Es waren deine besten 40 Zeilen.
Das war großartig. Kann man googeln, glaube ich. Brita, Wasserfilter und Fadi.
Danach kam nicht mehr viel.
Müsste auf der Wasserfilter-Homepage.
War das Anschluss-Karisteas-Spiel?
Ja, genau. Dieses 2:2 in der 90. oder sowas, glaube ich, war das dann. Ja, aber lasst uns nicht darüber reden. Also, ihr seht da keinen Vorteil für den ersten FC Nürnberg.
Ich bin da tatsächlich. Also ich bin ein bisschen skeptisch. Also ich bin tatsächlich auch eher so, der hing eigentlich immer der Theorie an, dass es ein bisschen hemmt. Habe aber dann ja schon nach 35 Minuten auch getwittert, also dass man die Theorie ad acta legen kann, dass das Publikum hemmt, weil die ersten 35 Minuten ja alles andere als gut waren am Freitag.
Sieht er übrigens anders. Also
sieht er anders.
Ja.
Finde ich sehr interessant, weil also gerade so die erste Viertelstunde eigentlich überhaupt nichts von dem war, was er normalerweise haben will. Also das weder hartes Pressing noch hohes Stehen, das war eigentlich und noch viele Angriffe gefahren. Also gerade die erste Viertelstunde war wirklich, also auch jetzt rein faktenbasiert, relativ wenig. Andererseits muss man sagen, der Club hat am Freitag erst zum dritten Mal überhaupt einen Punkt nach Rückstand geholt. Eben,
ja. Das ist ja ein Fortschritt.
Ja. Also. Das
lässt hoffen, ja.
Vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich glaube, am Dienstag ist es tatsächlich eher ein Vorteil, wenn eben kein, weil für den Jan ist das, glaube ich, schon eher ein Derby als für einen Club. Also, dass da dann keine Zuschauer da sind, ist, andererseits wären es vielleicht wahrscheinlich zur Hälfte Nürnberger, das wäre die andere Sache. Ja.
Regensburg jetzt einer der undankbareren Gegner, die man in dieser Situation haben kann, mit Blick darauf, dass wir gerade gesagt haben, das ist eine Mannschaft, die sich schwer wehren kann und dann kommt da so eine Zweikampfmaschine auf einen zu?
Also wenn man sich die Tabelle anschaut, gibt es dort wenig Mannschaften für den Club, die dankbarer Gegner sind. Also theoretisch sind fast alles Favoriten gegen den Club, weil sie einfach vor ihm stehen.
Der Optimismus-Podcast.
Furchtbar, ne? Ja. Nein, ich glaube, Regensburg, ich habe mich am Samstag, wann war mein Stadion? Sonntag war es, ne? Nee, Freitag war es, Freitag. Diese Corona-Zeiten bringen einen total durcheinander.
Also du kannst dich an deinen Schallplatten orientieren.
Ja, das ist mal schauen, welche Schallplatte da an dem Tag dran war, dann komme ich wieder drauf. Mit einem Kollegen unterhalten, der auch meinte, er glaubt, Regensburg kriegt noch Probleme. Also, sie sind ja auch noch nicht safe und jetzt auch nicht so richtig gut unterwegs in den letzten Wochen. Also es ist eigentlich schon ein Spiel, wo du was holen musst, egal wie die zur Sache gehen. Aber es ist sicherlich auch eine unangenehme Mannschaft. Aber wie gesagt, mir fällt momentan keine Mannschaft ein, wo ich sagen würde, wow, die liegen dem Club, aber die spielen wir jetzt richtig her. Also
ich habe am Wochenende ja in Vorbereitung für meine Kolumnen Fußball schauen dürfen.
Gerne nochmal.
Ja,
also sag nochmal, welche Spiele du sehen durftest.
Ich durfte sehen Sandhausen gegen Regensburg und Karlsruhe gegen Bochum. Ich habe grandiose null Tore
Geld
gesehen.
Dafür? Kriegst du Geld dafür? Eigentlich,
ich krieg, für die Kolumne kriege ich tatsächlich
reichlich, Geld. Reichlich.
Fürs Fußballschauen an sich nicht. Aber weil wir es vorhin mit von den Torschüssen hatten, Regensburg hat also in diesen 90 oder 94 Minuten in Sandhausen keinen einzigen Schuss aufs Tor hingekriegt. Mhm. Sechsmal probiert, also von den sechs Versuchen sind vier abgeblockt worden, zwei sind daneben gegangen. Es war wirklich, es war grandios. Das Spiel von Bochum, das ist dann am Freitag, ist da die Vorschau im Blatt. Das war etwas schöner anzuschauen, aber auch nicht viel. Also, aber Regensburg gegen Sandhausen, weil ich ja am Vorabend noch gedacht habe, es kann nicht schlimmer werden. Doch, das war tatsächlich noch schlimmer als das Spiel vom Club gegen Aue. Also,
aber Zack ist der Club-Favorit.
Ja, Zack ist er. Naja, das würde ich gar nicht so sagen, weil Regensburg halt doch echt. Also normalerweise würde ich mit dem Unentschieden rechnen, aber also Regensburg ist schon echt unangenehm, so von der Art und Weise, wie die spielen. Das ist schon eklig.
Das ist zweite Liga. Steigt der 1. FC Nürnberg ab, um diese Sendung so fröhlich zu beenden, wie wir sie begonnen haben?
Muss ich das jetzt beantworten?
Beide. Nur ich nicht. Weil ich habe die Frage gestellt. Ich bin raus.
Also ich hoffe natürlich nicht. Und ja, machen wir schon Sorgen. Wie gesagt, das haben wir jetzt schon mehrmals thematisiert. Also Wetten abschließen würde ich nicht, weil ich glaube, wie gesagt, wenn es mal so weit ist, dass man wirklich auf dem Abstiegsplatz oder Relegationsplatz steht, dann wird es nicht unbedingt leichter. Aber es sind, ja gut, wenn man das Restprogramm anschaut, es ist auch nicht so richtig spaßig mit Stuttgart und Bielefeld und Derby und naja. Also in Kiel dann noch, ja, so richtig Spaß macht es auch nicht. Also ich mache mir ernsthafte Sorgen, das glaube ich kann man sagen, und hoffe, dass es aber irgendwie über die Bühne geht.
Die Hoffnung, das war heute auch in der PK oft das Thema. Kannst du konkreter antworten, Flo?
Abstiege, gibt's da
was? Expected Abstieg, ja. Das ist berechtigte Frage. Nein, also ein bisschen was hängt meiner Meinung nach tatsächlich davon ab, ob es eine Relegation gibt oder nicht. Weil je nachdem, wie die dritte Liga jetzt dann fortgesetzt wird, weil das ist ja nochmal was völlig, völlig anderes. Mhm. Also, weil ich kann mir schon vorstellen, dass man 16. wird. Für den 17. und 18. fehlt mir tatsächlich so ein bisschen die Vorstellungskraft, weil ich eigentlich genug Mannschaften jetzt gesehen habe, die doch nochmal schlechter waren. Um Expected Abstieg mal tatsächlich in Zahlen einzubringen, 538, das ist eine Datenwebsite, beziffert die Abstiegswahrscheinlichkeit des FCN mit 23%.
Okay, das ist aber ja wahrscheinlich ein grundsätzlicher Wert, mit dem der 1. FC Nürnberg in jede Saison stand.
Immer. Ja, also von daher.
Also Entwarnung.
Entwarnung, ja. Dresden bei 75%, Karlsruhe bei 53%, Wiesbaden bei 45%. Aber dann kommt schon der Club, also von daher. Ich glaube, so ein bisschen den 16. kann ich mir tatsächlich vorstellen, und dann ist eben die Frage: Gibt es eine Relegation oder explodiert die dritte Liga jetzt beim Bundestag des DFB oder explodiert sie irgendwann wegen irgendwelchen Corona-Tests oder sonst irgendwas? Das ist das eine, und das andere ist natürlich immer die Unwägbarkeit, ob die Saison überhaupt zu Ende gespielt wird. Tendenziell, also wenn ich jetzt gezwungen wäre zu wetten, würde ich auf Nein wetten, aber dass es knapp wird.
Jetzt waren wir gerade, du hättest es fast geschafft, diesen Podcast einigermaßen optimistisch zu Ende zu bringen, und dann bist du doch nochmal zum Saisonabbruch und zur explodierenden dritten Liga rübergekommen. Vielen Dank dafür.
Aber hey, 23%,
das ja, soll ich ja
festhalten.
Ja, haben wir festgehalten. Wir haben hoffentlich aufgenommen. Das wird sich dann in ein paar Minuten zeigen. Haben wir irgendwas vergessen? Es war ein wilder Ritt. Zwischendrin mal versucht, den Trainer zu entlassen, den Sportvorstand zu entlassen, einzelne Spieler an den Pranger zu stellen. Seid ihr einigermaßen zufrieden? Haben wir dieses Fußball in leeren Stadien, wäre nochmal wahrscheinlich ein eigenes Podcast-Thema, oder? Ob der sich verändert hat?
Ja, also das ist spannend, weil da gibt es ja schon die ersten Untersuchungen. Also hat sich tatsächlich verändert. Und zwar, alle Schiedsrichter sind Heimschiedsrichter eigentlich und ohne Zuschauer sind sie es plötzlich nicht mehr. Mhm. Okay. Das kann man nochmal bei Gelegenheit mehr thematisieren, aber da
das gibt's so,
die ersten Untersuchungen sind schon da, das ist ganz spannend.
Das machen wir auf jeden Fall. Und das war jetzt dann doch nochmal ein Hoffnungsschimmer. Morgen dann wohl kein Heimschiedsrichter, wenn der Club in Regensburg antritt. Uli, noch abschließende Worte, noch eine Plattenempfehlung oder wollen wir es dabei belassen?
Man könnte vielleicht in Richtung Regensburg noch sagen, dass sie sich gut überlegen sollen, was sie morgen machen. Wir erinnern uns alle, zweite Liga, Regensburg, Sieg gegen den 1. FC Nürnberg. Vor wie vielen Jahren, Flo, hast du was im Kopf?
Das war, wie lange ist es, 17 Jahre, glaube ich, oder 16.
Große Feier in Regensburg, große Euphorie. Danach Regensburg kein Spiel mehr gewonnen und abgestiegen. Der Club ist aufgestiegen.
Okay.
Das sollten Sie sich mal überlegen.
Ist es rechnerisch noch? Ach, naja. Wir lassen es. Nein. Ein Nein ist ein schönes Schlusswort für diesen Podcast. Ich bedanke mich bei euch beiden und bis bald mal. Tschüss.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.